Ja, hallo und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Ja, ich bin Petra Bracht, ich bin die Ärztin in unserem Trio und ich werde heute mit Samira und mit Mira über das Thema Tiermilch bzw. Kuhmilch sprechen. Und ich freue mich schon darauf, weil das ist ja ein sehr spannendes Thema.
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite. Samira spricht hier. Ich bin die Psychologin in unserem Trio, dass ich mich auch nochmal kurz vorstelle und freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid bei diesem sehr, sehr spannenden und sehr wichtigen Thema Kuhmilch. Und ich hoffe, es kommt euch noch nicht zu den Ohren heraus. Es gibt immer noch vieles zu klären, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Ich bin Mira, hallo. Ich bin Bewegungsspezialistin in unserem Trio und beschäftige mich auch schon seit langem mit dem Thema Ernährung und habe glücklicherweise auch Petra als meine Mentorin heute hier im Podcast, die mir schon sehr, sehr früh einige sehr hilfreiche Tipps auch gegeben hat zum Thema Milch. Und wir dachten uns, dieses Thema ist so spannend und so komplex und wird komischerweise immer noch so krass diskutiert, dass das noch gar nicht jedem so klar ist. Und deswegen dachten wir, machen wir mal ein schönes Thema daraus für unseren Podcast.
Ja, das Thema ist nicht nur ein ganz spannendes Thema, es ist auch ein Thema, das wirklich die Gemüter hochkochen lässt. Also ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal und da habe ich schon mehrere YouTube-Aufnahmen gemacht, Videos aufgemacht zum Thema Kuhmilch oder überhaupt Tiermilch. Und da wurde immer ganz heiß und auch sehr heftig diskutiert und dann wurden ganz viele Fragen gestellt, ob es nicht hier irgendwie polemisch eher einhergeht. Aber ich denke, wenn wir jetzt einfach mal hier durchgehen, wie das überhaupt so aussieht mit der Kuhmilch, dann könnt ihr das nämlich selbst entscheiden. Und was auch noch ganz spannend ist, es gibt immer noch ganz viele Leute, die überhaupt nicht wissen, dass Tiermilch oder Kuhmilch möglicherweise für uns Menschen überhaupt nicht gut ist.
Ja, da fragt man sich ja eigentlich direkt, sollten wir Menschen überhaupt die Milch eines anderen Tieres zu uns nehmen?
Die Antwort ist doch eigentlich ziemlich klar, wenn man weiß, dass jede Säugetierart die eigene Milch hat. Und die setzt sich völlig anders zusammen. Also eine Giraffenmilch ist anders als die Kuhmilch. Die Kuhmilch ist anders als die Mäusemilch. Die Mäusemilch ist anders als die Menschenmilch. Und das hat natürlich seinen Grund, weil wir als Menschen brauchen bestimmte Mengen an Fetten, an Kohlenhydraten, an Eiweißen im Gegensatz zu beispielsweise einer Kuh. Das sieht nämlich da ganz, ganz anders aus.
Wie würdest du denn beschreiben, oder das ist vielleicht auch ein Beispiel, was ich immer so verwende, wenn ich das versuche zu erklären, wenn so eine Kuh Muttermilch gibt, dann ist das ja für ihr Kälbchen gedacht und so ein Kälbchen wächst ja auch total schnell, so in den ersten Monaten. Und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, so eine Kuh ist ja auch viel, viel größer als so ein Mensch und auch Menschenkinder, die sollen ja eigentlich gar nicht, also die sind doch eigentlich gar nicht so groß. Und ist das vielleicht sogar, ich stelle jetzt schon eine sehr kritische Hypothese auf, ist denn vielleicht auch die Kuhmilch oder die Tiermilch dafür verantwortlich, warum wir immer größer werden und immer größere Füße kriegen? Das ist doch immer so ein Mythos, der so herumgeistert, wenn man dann über Milch spricht oder auch mit den Milchkritikern. Kannst du das bestätigen?
Absolut. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Natur zum Beispiel die Kuhmilch zur Aufzucht von Kälbern entwickelt hat. Nämlich ein Kalb verdoppelt das Geburtsgewicht innerhalb von 2 Monaten. Das heißt also, die Zusammensetzung muss ganz anders sein als die von einem Menschenbaby beispielsweise. Es dauert ein bisschen länger. Und was ganz spannend ist, Mira, was du eben gesagt hast, ob es ja auch was damit zu tun hat, dass Menschen immer größer werden. Die Asiaten, die haben ja jetzt auch einen Zuschlag gegeben für Tiermilch und Kuhmilch besonders, was ja früher nicht der Fall gewesen ist. Und zwar wirklich mit der Begründung, dass sie auch größer werden möchten. Und was mir schon ganz lange immer aufgefallen ist, wenn ich Kinder bei mir in der Sprechstunde hatte, ich habe dann einfach mal nach der Schuhgröße gefragt und bin eigentlich fast, in Ohnmacht gekippt nicht, aber ich fand es einfach unglaublich. Da waren 13-Jährige, die hatten Schuhgröße 46, 47 und irgendwie, ich bin immer noch so von der Schuhgröße bei Männern so 42, 43 ausgegangen, vielleicht auch 44, aber dass 13-Jährige und 12-Jährige schon 46 haben und 47 ist eigentlich, ja, das ist, hat was natürlich mit den Wachstumshormonen zu tun, die eben in der Kuhmilch vorhanden ist, weil die sollen ja eben viel schneller wachsen, die Kälbchen.
Da fällt mir gerade noch sowas ein zum Thema Asiaten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt. Ich gehe ja auch ganz gerne mal in so einen Drogeriemarkt. Es gibt da hier so zwei Bekannte in Deutschland, ne? Der eine ist ein bisschen stylischer als der andere, da gehe ich dann hin. Und da war tatsächlich, einfach im Regal so ein Zettel gestanden bei den Milchpulvern für Babymilch. Ja, da gibt's ja auch diverse Hersteller, die man dann so mit Wasser anmischt. Da durfte man dann pro Person nur noch eine Packung kaufen. Und dann habe ich die Verkäuferin mal gefragt, was das für eine neue, was das soll. Und dann hat sie mir gesagt, dass die asiatischen Reisegruppen mit einem Bus vor unsere deutschen Drogeriemärkte fahren, um dieses Milchpulver zu kaufen, was ja eigentlich für Babys ist, und das alles mit nach Hause nehmen. Und die teilweise dann so gestörte Engpässe hatten, weil nämlich wirklich die Babys nicht genug von dieser Nahrung dann hatten, die vielleicht auch darauf angewiesen waren, weil die Mutter irgendwie Probleme hatte oder nicht stehen konnte oder was auch immer. Und dann sind die ernsthaft hier mit den Reisebussen als Attraktion in unsere Drogeriemärkte eingefahren, um sich das mit nach Hause zu nehmen. Also das nur als am Rande. Das ist meine Geschichte zu den Asiaten und Milch.
Ja gut, aber da muss ich gerade noch was anderes erzählen. Ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie erzählt und auch nicht dir, Mira oder dir, Samira. Ich war ja, bevor ich ganz fertig wurde mit meinem Studium, war ich ja in Indien, habe da dort auch gearbeitet. Und ich habe das wirklich mitbekommen, dass die Milchindustrie versucht hat, Milchpulver in Indien zu etablieren, damit die Frauen ihren Kindern nicht mehr die Muttermilch geben, sondern tatsächlich auf Milchpulver umgestiegen sind, weil es angeblich viel gesünder sein soll, was ja natürlich überhaupt nicht stimmt. Und das Schlimme war, dieses Milchpulver war für die indischen Frauen, also für die indische Bevölkerung so teuer, dass sie sich das gar nicht leisten konnten. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben, die Frauen? Die haben dann das Pulver einfach unheimlich ausgedehnt, beziehungsweise nicht so verdünnt, wie das eigentlich verdünnt werden sollte. Und die Kinder sind einfach dadurch verhungert. Und es war ganz, ganz grausam, bis diese Bevölkerung dann erstmal aufgeklärt wurde. Also da haben ganz viele drunter gelitten, weil das war schon immer ein Versuch der Industrie, einfach Milchpulver in großen Stücken wirklich in Entwicklungsländer zu bringen. Und das ist da in Indien, hat ganz grausame Ausmaße angenommen.
Wow, das ist heftig. Mhm. Wie ist es denn jetzt im Vergleich Muttermilch und auch diese Milchpulver, wo wir jetzt gerade dabei sind? Eine Muttermilch hat ja genau die richtige Konzentration von den Nährstoffen, die ein Baby braucht und auch entsprechend die Wachstumshormone, soweit waren wir ja. Aber nicht nur das, was spielt denn da auch noch eine Rolle vielleicht?
Also von den Zahlen, das ist wirklich auch ganz spannend. Also das hat schon mal wieder was mit der Größe zu tun. Also in 100 Milliliter Kuhmilch ist zum Beispiel ein Eiweißanteil von 3,3 Gramm. Bei der Muttermilch nur von 1,2 Gramm. Das ist ganz spannend. Bei den Fetten ist es ungefähr gleich. Das ist auch wieder wichtig, auch für das Gehirn. Und jetzt kommt was extrem wichtig ist und im Übrigen auch schon Indiz dafür sein kann, dass wir auf jeden Fall Kohlenhydrate brauchen. Die Kuhmilch, also für die Entwicklung des Gehirns, die Kuhmilch hat nur an Kohlenhydrate, also Laktose, 4,8 Gramm pro 100 Milliliter, wohingegen die Muttermilch oder die Frauenmilch 7,2 hat. Das ist nicht ganz das Doppelte, aber es ist schon unglaublich, wie genau das tatsächlich so ausgewogen ist für die entsprechende Art. Und es geht auch noch weiter. Es geht weiter mit Kalium und es geht weiter mit Calcium. Calcium zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich die Menschen immer größer werden in der Kuhmilch, sind 116 Gramm pro 100 Milliliter. Und bei der Frauenmilch nur 33. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und vielleicht kann man jetzt auch besser verstehen, weshalb Kuhmilch eigentlich uns überhaupt nicht steht und passt und vor allen Dingen auch für ganz viele Krankheiten verantwortlich ist.
Dann kommen wir doch direkt mal zu dem Calcium, weil das ist, glaube ich, einer der neben dem Protein, worüber wir bestimmt auch gleich noch sprechen werden, ein Argument für Milch, was ganz viele Menschen immer bringen. Calcium macht die Knochen stark. Und Calcium ist ja in der Milch drin, hast du ja auch gerade gesagt, auch ziemlich viel drin. Und daraus lässt sich ja im ersten Schritt mal schließen, das ist ja dann eigentlich auch gut für meine Knochen und für auch vielleicht für die Kinder und deren Knochen.
Ja, also es ist zwar wahr, dass Calcium die Knochen stark macht, aber es machen auch noch viele andere Sachen die Knochen stark. Magnesium, Kalium, Phosphor, all das braucht Knochen, um wirklich immer wieder aufzubauen. Die Osteoblasten, das sind die Knochenbällchen, dass sie gebildet werden und dass weniger abgebaut wird. Und es ist tatsächlich so, dass in Milchprodukten relativ viel Calcium vorhanden ist, aber dadurch, dass auch viel Eiweiß in den Milchprodukten, in den Tiermilchprodukten ist, übersäuert es unseren Körper wieder und um das zu puffern, diese Übersäuerung, bedient sich der Körper des Calciums. Das ist das eine. Dann ist es nicht einfach, an das Calcium in den Milchprodukten dran zu kommen und das andere, und das ist viel, viel spannender, weil ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich orthomolekulare Medizin mache. Das heißt also, dass ich mich mit den Mikronährstoffen des Menschen beschäftige. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Calcium eigentlich so gut wie nie zu wenig ist. Es ist meistens Kalium oder Magnesium, aber Calcium fehlt den Leuten nicht unbedingt. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil Calcium ist in den pflanzlichen Lebensmitteln so viel enthalten, da brauchen wir gar keine Sorge zu haben. Aber es ist tatsächlich so, wenn du draußen fragst, was fällt dir ein, warum musst du denn Milch zu dir nehmen oder Milchprodukte, fällt immer wieder dieses Calcium. Also die Werbung hat da schon ganz schön gut gearbeitet.
Ja, tatsächlich ist es so, ich kann auch da von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich lebe und esse, naja, lebe ist in Anführungsstrichen, aber ich esse zumindest überwiegend vegan, also ohne tierische Lebensmittel und habe dann natürlich auch meine Ausnahmen, weil ich das einfach dann auch genießen kann, aber ich versuche das schon zu leben und habe deswegen auch aus Neugierde ein Blutbild mal fertigen lassen. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich ein halbes Jahr bis Jahr, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es ist schon ein bisschen her, aber ich hatte mich auf jeden Fall schon eine Zeit lang komplett vegan ernährt, auch wirklich strikt am Anfang, weil ich diverse Symptome hatte, die ich wirklich, ich wollte gerne schauen, ob das was bringt und habe es eben selbst ausprobiert, weil ich kann immer nur etwas glauben, was mir gut tut, was ich selber probiere. Und in diesem Blutbild hat mir auch tatsächlich kein bisschen Calcium gefehlt, obwohl ich wirklich dann schon mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr, auf Milchprodukte, überhaupt auf tierische Produkte verzichtet habe. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für alle Skeptiker da draußen. Probiert es doch einfach mal aus und lasst es in eurem Blutbild checken, weil ich glaube auch, dass es so ein kleiner Mythos ist, der da so rumgeistert. Und wir gerade in der Generation Fruchtzwerge, die das in der Werbung ja so suggeriert bekommen haben, dass auf jeden Fall man diesen Fruchtzwerg essen muss für den täglichen Bedarf an die extra Portion Milch hieß das, oder? Die Fruchtzwerge, die extra Portion Milch oder so. Und irgendwann konnte man so Plastikstiele reinmachen und die einfrieren, ja, Fruchtzwergeis. Naja, auf jeden Fall gibt's da ja heutzutage echt auch richtig tolle Alternativen. Und ich würde sagen, bei den Milchprodukten, das ist ja das eine, dass es da um Milch geht, also um Milch. Und da weiß ich auch, dass es fast eigentlich, wenn man darauf verzichten möchte, vielleicht höchstens um den Cappuccino geht, weil so richtig Milch trinken tut ja kaum jemand, oder? Und
Ja. Es gibt auch wirklich Menschen, die trinken immer noch Milch aus dem Kühlschrank kalt, weil sie das so gewohnt sind. Also unser Essen hat ganz viel mit Gewohnheiten auch zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber mit der Milchtrinkerei, das ist, ja, vielleicht wird es langsam ein bisschen weniger, könnte sein. Aber ich habe halt auch schon sehr bewusste Patienten bei mir, muss ich sagen.
Ja, wie ist es denn, weil das war zum Beispiel auch ein Faktor, der mir erst nach und nach klar wurde, als ich begonnen habe, mir mal die Packungen auch wirklich durchzulesen, von diversen Keksen bis hin zu auch herzhaften Speisen und Gewürzen teilweise. Es ist ja wirklich überall Milchpulver drin. Also das ist auch so eine Entwicklung, die war mir gar nicht so bewusst, dass man ja eigentlich gar nicht so unbedingt so viel Milch vielleicht trinkt. Aber diese ganzen anderen Produkte, die enthalten ja dann auch Milch. Und das ist ja so das Verrückte, ne?
Naja, also es gibt einmal die Milchprodukte oder das Milchpulver, das untergemischt wird. Untergemischt auch in Wurst beispielsweise, aber auch in jegliches Gebäck kommt es rein, in Kuchen, in Fertignahrungsmittel. Also das ist so, wir haben da ganz viel von und es muss einfach auch verbraucht werden. Und deswegen kommt es in die ganzen Fertigprodukte mit rein. Das ist schon, ja, es ist eigentlich beängstigend und wir müssen einfach schauen, wenn wir uns was kaufen, was da draufsteht. Also Milch, Eiweiß, wenn das draufsteht, könnt ihr sicher sein, dass da Milchpulver drin ist. Und das ist schon, also ich fand das sehr irritierend beispielsweise, als ich das vor ewigen Zeiten gehört habe, dass es in der Wurst drin ist, ja. Aber so ist es nun mal. Und es ist nicht unbedingt einfach ersichtlich für den Verbraucher. Ja, aber vielleicht wollt ihr auch noch mal was zum Thema Laktose wissen. Es gibt ja eine Laktoseintoleranz, also dass viele Leute, die den Milchzucker nicht vertragen. Und da muss ich euch jetzt auch noch mal eine Geschichte erzählen, weil das hat mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, auch ziemlich aufgerührt oder aufgewiegelt, weil es ist tatsächlich so, dass viele Menschen den Milchzucker nicht vertragen, den können sie nicht spalten. Was allerdings ganz normal ist, weil Milchzucker mussten wir eigentlich immer nur so lange spalten, solange wir Milch bekommen haben. Und die normale Stillzeit für einen Säugling ist eben so lange, wie er an der Brust sein will. Und das ist in der Regel zwischen 8 Monaten bis maximal 3 Jahren oder 3,5 Jahren. Und dann stellt der Körper ein, dieses Enzym zu produzieren. Und bei den Asiaten ist es nämlich wirklich so, dass sie dieses Enzym nicht haben. Deswegen haben die auch riesengroße Probleme mit dem Vertragen der Milchprodukte. Das kommt auch noch mal hinzu. Also die haben ganz viele Bauchschmerzen, weil, ja, wenn wir was nicht spalten können, müssen es die Bakterien übernehmen. Und wenn die Bakterien was übernehmen dann und arbeiten müssen, dann entstehen Gase und Gase im Bauch tun weh und so weiter und so fort. Aber die Industrie, auch da wieder pfiffig, wie sie denn so ist, hat sich einfach die laktosefreie Milchprodukte einfallen lassen. Und da ist jetzt Folgendes, da wird einfach die Laktose gespalten und zwar einmal in den ganz normalen Zucker, also in Glucose und in die Galaktose. Galaktose ist der Schleimzucker und die Galaktose, die steht im Verdacht bei Erwachsenen für neurologische Erkrankungen bis hin zur Demenz verantwortlich zu sein. Und das Verrückte ist, dass dann wirklich diese laktosefreien Milchprodukte, die bekommen einfach nochmal eine extra Portion mehr an diesen Milchzucker, aber schon gespalten dazu und sind für den Menschen überhaupt nicht besser. Erst einmal hat er das Gefühl, er hat weniger Blähung, weil dieses Enzym ja nicht mehr gebraucht wird und diese Laktose, dieser Milchzucker schon gespalten wurde. Aber letzten Endes ist es auch da wieder wie ein Pulverfass, ja, dass Krankheiten dann viel später zutage kommen und da ist wahrscheinlich dann die Galaktose, also der Schleimzucker, die aufgespaltene Laktose mitverantwortlich.
Ja, das macht es dann letzten Endes auch nicht besser, ne? Also man denkt, es ist laktosefrei oder diese ganzen Produkte, aber wirklich den Mehrwert hat der Mensch ja trotzdem nicht davon, weil es die Ursache nicht aus dem Weg schafft. Das ist eben schon angesprochen, es gibt die Blähungen, die so als wahrscheinlich typisches Symptom vorhanden sind, wenn man Milchprodukte nicht verträgt. Welche Symptome gibt es denn noch?
Ja, da gibt es wirklich eine ganze Liste. Ich habe die einfach mal auch dabei. Also häufige Erkältungskrankheiten ist so typisch. Also alles, was schleimbildend ist, Schleimzucker, höre hin, und schleimbildende Erkrankungen, also sprich Schnupfen, viele Kinder mit Mittelohrentzündungen, Mandelentzündungen, Bronchitiden, also mit Husten, alles, was so Schleim macht. Dann die ganzen Allergien, die Zunahme der Allergien haben bestimmt auch was damit zu tun, aber auch Autoimmunerkrankungen. Was ganz klar ist, ist die Akne. Die Akne bei den, nicht nur bei den Pubertierenden, da aber ganz sicher, aber auch bei den Erwachsenen, die einfach viel zu viele Milchprodukte zu sich nehmen. Aber auch, wir hatten es ja schon gehabt, die Blähungen letzten Endes, aber auch entzündliche Darmerkrankungen gehören dazu, Diabetes gehört dazu, Autoimmunerkrankungen bis hin zur multiplen Sklerose. Im Übrigen wird auch diskutiert, Diabetes Typ 1. Also dieser juvenile Diabetes, dass der was mit Entstehung von Milchprodukten zu tun hat. Und letzten Endes, was ziemlich klar ist, die beiden oder drei Krebsarten haben auch ganz wahrscheinlich was damit zu tun. Und zwar ist es der Prostatakrebs, der Brustkrebs und der Darmkrebs. All das hat was mit Tiermilch und Tiermilchprodukten zu tun.
Was wiederum mit den Wachstumshormonen in Verbindung zu bringen ist, vor allem, oder welcher Faktor ist es dann noch?
Ja, sind es die Wachstumshormone, die in unserem menschlichen Körper angeregt werden, dass sie gebildet werden, also dass wir Wachstumshormone bilden und aber auch die Hormone der Bauchspeicheldrüse, zu denen ja auch das Insulin gehört. Und deswegen ist ja auch die Verbindung zum Zucker und eben zu den Krebszellen. Weil bitteschön, was soll denn eigentlich wachsen? Also wir müssen uns verdeutlichen, dass Milch eigentlich nur ein signalgebendes Nahrungsmittel ist, um das Wachstum zu fördern. Und wenn wir ausgewachsen sind, dann können wachsen Fettzellen und auch maligne Zellen. Und das scheint wirklich auch zu passieren. Und auch bei den neurologischen Erkrankungen, auch da gibt es eine Vermutung, insbesondere bei der multiplen Sklerose, dass sie was damit zu tun hat. Also es ist wirklich alles ganz verrückt. Ich habe mal ein Interview gehört mit der Pressesprecherin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da wurde diese gefragt, sagen Sie, Sie haben ja schon mal gehört, dass man vielleicht darüber nachdenkt, ob Tiermilchprodukte und Konsum vielleicht bestimmte Krebserkrankungen fördert. Und dann sagt sie, ja, aber wir empfehlen Milch- und Tiermilchprodukte ja nur den gesunden Menschen. Also da war ich auch völlig irritiert, weil also wenn man weiß, dass eine Krebserkrankung sich über Dekaden tatsächlich entwickelt, woher weiß man dann, ob man gesund ist oder nicht? Also und die Leute halt auch nicht diesbezüglich aufklärt, sondern dann eher argumentiert, ja meine Güte, die Milchindustrie ist so eine große Industrie und wir dürfen da nicht dran rütteln, weil da werden ja ganz viele Arbeitsplätze dadurch in Gefahr gebracht. Und das ist eine Argumentation, tut mir leid, die finde ich, die geht eigentlich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht.
Ja, es ist krass, auch wenn man sich so ein bisschen den ethischen Aspekt mal vor Augen führt. Ich meine, das gehört ja auch dazu, aber wirklich diese armen Hochleistungsmilchkühe, die da massenhaft wirklich ganz eingeengt irgendwo stehen, die da dauerschwanger gehalten werden mit irgendwelchen Hormonen, mit dem allerletzten Futter, damit die möglichst viel Milch rausgeben. Also das ist ja auch so ein Prozess, der ist einfach auch alles andere als natürlich. Und auch die Idee, dass die Kuh auf der Weide steht mit einer Glocke um den Hals und dann da ein bisschen Milch gibt. Ich glaube, darum geht es auch bei dieser Diskussion nicht. Denn wenn man einmal in der Woche oder wann auch immer sich ein Cappuccino gönnt oder auch von mir aus ein Cornflakes oder irgendwas mit Milch oder einen Kuchen mal backt, darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach um diese jeden Tag, permanent, jedes Essen hat irgendwo Milch dabei. Und ich glaube, das ist einfach das, was uns auf Dauer krank macht und was man auch in seinem Konsumverhalten auf jeden Fall hinterfragen sollte. Nicht nur seiner Gesundheit zuliebe, sondern auch den Kühen zuliebe, weil das hat einfach nichts mehr mit Genuss zu tun oder auch mit gesundem Menschenverstand, meiner Meinung nach.
Also ich finde einfach, das ist tierverachtend. Also weil, wenn ich mir überlege, dass diese Turbo-Hochleistungs-milchgebenden Kühe, die könnten 25, 30 Jahre alt werden und die, ja, die haben dann höchstens die Möglichkeit, so 3 Jahre alt zu werden und dann werden sie geschlachtet und unter welchen Bedingungen, das, davon wollen wir gar nicht reden, aber es geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal solche Videos angeguckt habt, zum Beispiel Earthlings, also das ist eine Doku, die sollte man gesehen haben. Also ich habe das nicht geschafft, noch nicht ein einziges Mal, die an einem Stück zu sehen, weil das mich immer wirklich unglaublich erreicht und mir so wehtut. Aber ich habe sie mir bestimmt schon 3 oder 4 Mal, also immer in Sequenzen angeguckt, wenn man sich das anguckt, weil diese armen Kühe, die müssen ja auch noch schwanger sein, währenddem sie Milch geben und die bekommen dann ihre Kinder abgenommen, damit sie nämlich genügend Milch haben, was sie dann für uns Menschen benutzen können. Und diese Mütterkühe, die schreien, wenn sie ihr Baby da abgenommen bekommen. Außerdem, was auch hochspannend ist, dass diese Kälbchen, die geboren werden, die dürfen diese Milch nicht trinken, weil die schwer krank davon werden würden oder sterben würden. Also das ist alles völlig verrückt. Außerdem, wenn man sich die Euter von diesen Kühen anguckt, die sind entzündet, die sind voller Eiter, die sind ganz, also es ist einfach grausam, wie diese Tiere gehalten werden. Und ich musste das jetzt einfach mal so ein bisschen verbildlichen, weil es ist so einfach, immer die Augen zu schließen. Aber darum geht es eben nicht, die Augen zuzuschließen, sondern die Augen aufzumachen. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass man nicht vielleicht doch mal irgendwie ein kleines Stückchen Käse oder so isst. Das ist es überhaupt nicht. Aber dann sollte man gucken, welchen Käse esse ich. Auf jeden Fall auf eine gute Bio-Qualität unbedingt achten. Das ist ganz wichtig. Und natürlich auch wirklich wenig davon, weil Tiermilchprodukte sind einfach an sich ein Wachstumssignal. Und nochmal, bei uns soll einfach nichts wachsen. Also von daher gibt es ganz, ganz viele Ideen, die man dazu hat. Und mittlerweile gibt es ja auch gute, richtig gute Alternativen, finde ich. Also man darf ja nur zur Tiermilch im Übrigen Milch sagen. Ansonsten die Alternativen, so wenn wir früher gesagt haben, die Sojamilch gibt es oder die Mandelmilch, darf man gar nicht mehr sagen. Genau.
Ich glaube, man nennt es Trink.
Ja, man nennt es Trink.
Aber
ja,
wie man es auch immer nennen möchte, ist auch eigentlich total egal, was wir auch schon getestet haben, dass es einfach total lecker ist. Und wie du schon gesagt hast, ist es einfach nur eine pure Gewohnheit. Und wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat und die Augen eben offen lässt und mal hinschaut und sein Bewusstsein erweitert, finde ich es extrem schwer, dann wieder auch einen Weg zurückzufinden. Vor allem der ethische Punkt ist ganz, ganz wichtig, auch für unsere Welt, für die Gasemissionen,
Methan.
Genau, richtig. Was aus der Massentierhaltung ja entsteht, ist doppelt so schlecht für unsere Umwelt wie die ganzen Autos und Flugzeuge und Transportmöglichkeiten alle zusammen. Und das sind einfach Faktoren, die so unfassbar wichtig sind, da kann man nicht mehr wegschauen. Und wenn wir zu den Alternativen kommen, dass wir auch nicht auf unseren Porridge oder auf unsere Kelloggs oder was auch immer verzichten müssen, gibt's eben Hafertrink und Reiskokostrink.
Mandeltrink.
Kann man übrigens auch total genial selbst machen. Ja. Habe ich nämlich auch ausprobiert, sogar ohne Entsafter. Es gibt ja diese Nussmilchsiebe, funktioniert total einfach und hat natürlich, wenn man natürlich die Nüsse verwendet und dann mal vergleicht den Nährwert in so einem Mandel, Drink oder was auch immer, ist es ja eigentlich zum Großteil Wasser und natürlich auch Stabilisatoren und Zucker entsprechend. Aber wenn man die selber macht, ist natürlich der natürliche Proteingehalt dieser Nuss noch mal viel, viel höher. Also es ist auch ein total gehaltvolles Ding dann. Also wenn man die Nussmilch selber macht, das ist auch noch mal ein richtig schönes Erlebnis. Und ja, ich denke, das muss auch jeder so ein bisschen selber entscheiden, inwieweit Kuhmilchprodukte irgendwie noch ein fester Bestandteil sein sollen. Mich freut sehr die Entwicklung der letzten Jahre, dass man wirklich auch anfängt, fast in jedem Supermarkt Alternativen zu finden. Und jetzt geht es einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen für sich, sich weiter zu informieren und dann hoffentlich auch auf die Idee zu kommen, das Ganze wenigstens zu probieren, zu reduzieren. Denn das Ganze kann nur Vorteile haben und man sollte wirklich mal versuchen, für eine Zeit lang das auch kompromisslos durchzuziehen, um so einen Effekt zu spüren. Weil ich glaube, wenn man einmal gespürt hat, was das für positive Empfindungen auslösen kann und wie anders man sich fühlen kann, wenn die Haut besser wird, wenn die Entzündungsprozesse zurückgehen, wenn man nicht mehr so häufig irgendwie Schleimhäute entzündet hat, Nasennebenhöhlenerkrankungen aufhören, also diese ganzen Sachen, Blähungen, man kann so viel verändern und das muss man einfach selber probieren. Und ich bin da ein großer Verfechter von und ich möchte auch niemanden irgendwie zu dogmatisch dazu bringen. Deswegen probiert's aus, Freunde. Probiert die Alternativen aus, die sind super lecker. Und wenn ihr doch mal Bock habt auf einen Cappuccino oder sonst was, dann gönnt euch den, genießt den in vollen Zügen, aber einfach nicht jeden Tag. Und ich glaube so, die Dosis macht das Gift und so ist es mit Milch dann am Ende auch.
Also, was ich vorhin noch vergessen habe bei den Erkrankungen, die anderen Hauterkrankungen wie Psoriasis und Neurodermitis, die sind auch ganz super reagibel eben, wenn man Milchprodukte weglässt, dass die sich dann recht schnell verbessert. Das ist also auch noch immer eine Möglichkeit, weil es gibt ja immer mehr Menschen auch, die unter Hautkrankheiten leiden, auch die Rosacea, also diese Rötung im Gesicht, die hat halt auch was damit zu tun, insbesondere bei jungen Leuten. Das ist noch mal was ich sagen wollte. Und dann vielleicht für diejenigen von euch, die sich ja dazu entschieden haben, vegan zu leben, also vielleicht 95% vegan zu leben, die haben immer mal wieder so einen Kick und so eine Lust auf Käse. Und ehrlich gesagt, ich kenne das Gefühl. Und aber seitdem ich weiß, warum das so ist, berührt mich das Gott sei Dank wesentlich weniger. Und ich will euch das einfach erzählen. Man weiß nämlich, dass das Casein, also der Milcheiweißanteil, in unserem Darm zu einem Caseomorphin umgewandelt wird. Also zu einem, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Droge. Also eine Droge, die dich glücklich macht und diese Droge willst du haben. War von der Natur aus natürlich sehr klug, ja. Die Säuglinge, die sollten natürlich immer wieder Lust haben auf Muttermilch. Und da macht es natürlich Sinn, dass das Eiweiß in der Muttermilch, dass es im Darm umgewandelt wird, eben zu diesem Caseomorphin, weil dann der Säugling sofort wieder Lust hatte, weiter zu trinken. So ist es halt bei uns Menschen dann leider auch und deswegen haben wir so viel Lust dann immer mal wieder doch nochmal ein Stück Käse zu probieren.
Vor allem, wenn wir uns belohnen wollen, wenn wir einen stressigen Alltag haben und eine Zeit lang irgendwie viel arbeiten und uns gewissen Situationen aussetzen und uns dann belohnen wollen mit Schokolade, Milchschokolade, Käse. Es ist für mich auch jedes Mal wieder eine Belohnung, tatsächlich so eine Pizza zu essen mit so einem schönen Mozzarella drauf. Das sind, finde ich, immer wieder so diese Momente, was Fettes, was ja, wo man schon eigentlich weiß, okay, das ist nicht gesund für mich, aber es aktiviert direkt in mir so mein Belohnungssystem und so Glücksgefühle. Und da hatte ich tatsächlich auch dann so ein kleines High von.
Wenn man diese kleinen Glücksgefühle so dosiert, glaube ich auch nicht. Also ich sag mir das immer so, Ich denke mir, wenn ich mir ab und zu was gönne und es wirklich bewusst tue und auch mich wirklich darauf freue und es so genieße, also nicht runterschlinge und direkt weiter und mehr und es wirklich die Ausnahme ist, dann habe ich auch ein gutes Gefühl dabei und mir geht's auch nicht schlecht und ich habe keine komischen Symptome. Und ich denke mal, wenn man so ein gesundes Körpergefühl entwickelt dafür, dann kann man sich das schon auch mal gönnen ohne Reue, weil das Leben soll doch auch irgendwie Spaß machen und ja, Leben ohne Pizza macht halt einfach keinen Spaß.
Wobei Pizza auch ohne Käse richtig gut schmecken kann, also geht schon, aber es ist tatsächlich so, es sind wahrscheinlich tatsächlich die Milchprodukte und der Zucker, der uns immer wieder antriggert im Mandelkern, in unserem limbischen System, wo ja Belohnung und Bestrafung und all das, was da passiert, tatsächlich als Information weitergegeben wird, angekommen wird. Und deswegen ist es nicht so ganz einfach, darauf zu verzichten. Ich wünschte mir natürlich schon, dass wir uns mit anderen Dingen belohnen würden, als genau mit den Dingen, die uns nicht gut tun, also Süßigkeiten und Milchprodukten. Und Vino? Oh ja, da müssen wir auch noch mal irgendwas dazu machen zum Thema Alkohol. Da bin ich wieder das Enfant terrible, ich weiß. Aber okay, das machen wir dann ein anderes Mal. Aber tatsächlich wissen wir, dass ein relativ gesund erscheinender Mensch tatsächlich 4-8% tierische Produkte zu sich nehmen kann, ohne dass er deswegen krank wird. Also das ist einfach so, wie es letzten Endes so ein bisschen wie es früher war. Also am Wochenende mal Fisch und vielleicht mal Fleisch und dann vielleicht auch mal ein Stück Käse. Und ansonsten halt schon pflanzlich betont und vollwertig und gesund pflanzlich betont mit vielen Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte hat mich doch wirklich jemand neulich gefragt, was sind denn eigentlich Hülsenfrüchte? Da bin ich ja etwas unsicher geworden, weil ich rede eigentlich immer nur so von Hülsenfrüchten und gehe davon aus, dass es jeder weiß. Nur mal so ganz kurz nebenbei. Das sind halt Linsen, Bohnen, Erbsen, Sojabohnen, Kichererbsen. Das sind alles Hülsenfrüchte und die sind sehr gut. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Milchprodukte. Also wie gesagt, wenn ihr ab und an mal eine ganz Kleinigkeit zu euch nehmt, das macht euch bestimmt nicht krank, aber achtet auf die Qualität. Aber ich habe noch was relativ Neues mitgebracht, weil, also ich weiß da schon eine ganze Weile drüber, aber ich will euch jetzt das zumindest erzählen, weil jetzt scheint es tatsächlich auch bei der Medizin anzukommen. Und zwar geht es darum, dass ZDF sich darüber Gedanken gemacht hat, weil sie hat gehört, dass Kuhmilch ein Risikofaktor sein kann für spätere Erkrankungen. Und zwar deswegen, weil nämlich der Nobelpreisträger Harald von Zurhausen der Kuhmilch und dem Rindfleisch kritisch gegenübersteht. Und zwar haben die herausgefunden, dass insbesondere dann, wenn Säuglinge, also die Babys mit Kuhmilch gefüttert werden, also nicht gestillt werden, dass da ein Bovine Milk and Meat Faktor übertragen wird, abgekürzt BMMF. Und da ja ein Säugling noch kein ausgeprägtes Immunsystem hat, sondern es dauert mindestens ein Jahr, vielleicht sogar drei, ist es eben anfällig, diese Partikel zu übernehmen. Und diese Partikel sind so ein Zwitterding zwischen viralen und bakteriellen Bestandteile. Und die können später tatsächlich für den Ausbruch von Entzündungserkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen, Immunerkrankungen verantwortlich sein. Und das Verrückte ist, man hat immer gedacht, das kann ja gar nicht sein, weil in dem ganz normalen Vorgang, wie man Milch verarbeitet, wird ja Milch in der Regel erhitzt. Und aber man hat herausbekommen, dass selbst beim Pasteurisieren dieser Faktor, diese BMMFs, dass die nicht abgetötet werden, sondern dass die weitergegeben werden tatsächlich an uns Menschen. Im Übrigen gilt das Gleiche für Rindfleisch, aber in der Regel, essen Kinder ja noch nicht so viel Rindfleisch, wenn sie so klein ist, aber ich weiß es nicht, vielleicht auch doch in irgendwelchen Gläschen oder so. Mitten im Jahr kann es schon sein, dass die auch ein bisschen Fleisch kriegen, ne? Also von daher ist es hochinteressant, es wird diskutiert und einem Herrn Harald von Zurhausen hört man auch Gott sei Dank zu. Weil ich kann mich erinnern, ich habe schon vor 30 Jahren Vorträge dazu gehalten, zum Milch einfach so aus dieser biologischen Sichtweise. Das wollte man nicht hören und man hat sich damit auch nicht auseinandergesetzt. Aber mittlerweile sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die man erwähnen kann, aber die können wir uns auch nochmal für das nächste Mal aufsparen. Ich glaube, das war jetzt auch wieder ganz schön viel Info, oder? Was meint ihr?
Ja, aber ich finde, das ist super spannende Info. Ich kann euch noch mal kurz auch aus meinem Nähkästchen etwas erzählen und plaudern. Wenn du zum Beispiel gerne abnehmen möchtest oder das ein Ziel ist, kann ich sagen, dass eine Freundin von mir echt richtig super Erfolge erzielt hat, einfach nur mit dem Verzicht von Milchprodukten. Also das ist halt auch nochmal so ein Faktor gewesen, der mich sehr erstaunt hat, weil ich habe immer gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen immer pro Bewegung und ohne Bewegung und kann da nichts passieren, aber sie hat mir bewiesen, dass sie trotz weniger Bewegung, was nicht unbedingt das gesündeste Modell ist, ich will es nur erzählen, einfach nur für 3 Monate ganz strikt alle Milchprodukte weggelassen hat und automatisch sich dadurch viel gesünder ernährt hat, also auch diese ganzen Fertigprodukte weggelassen hat. Da spielen sicherlich auch andere Faktoren rein. Ich sag nur, sie hat einfach in diesen 3 Monaten 7 Kilo abgenommen. Und das fand ich schon krass. Also das hat mich echt auch ja nochmal anders denken lassen. Und ich glaube, dass es auch ein schöner Einstieg ist in so eine etwas milchreduziertere Lebensweise. Also wenn das auch ein Ziel von dir ist, vielleicht einfach mal ein bisschen an deinen Kilos zu schrauben, dann ist das sicherlich auch eine sehr schöne Motivation, gerade zu Beginn. Weil wenn du ein Erfolgserlebnis damit mit diesem Verzicht am Anfang, mit diesem vermeintlichen Verzicht koppelst, ja, dann ist es doch einfach nur ein positiver Trigger und es wird dir auch wirklich nicht mehr schwerfallen, das Ganze als Ausnahme zu betrachten. Und ja, das Leben kann auch ohne Milch schön sein.
Und vor allem ziemlich lecker. Ja. Und weil du dir dessen noch nicht so ganz bewusst bist und es noch nicht vielleicht ausprobiert hast, da haben wir auch ein ganz tolles Buch zu empfehlen, nämlich die Gesundheitsformel, wo eine 10-Tages-Challenge drin ist, in der du ganz einfach das mal probieren kannst. Und Mira hat da nämlich so super, super, super leckere Rezepte drin, die alle vegan sind, alle glutenfrei, alle zuckerfrei und unfassbar lecker.
Also es geht ganz toll ohne Milchprodukte und ich will euch einfach nur zum Schluss eine Patientengeschichte erzählen. Die ist so lange schon her, aber gerade deswegen ist es auch toll. Das war ein kleiner Junge, der kam mit seiner Mama zu mir in die Praxis vor, ich glaube 25 Jahren oder so, ich weiß es gar nicht, es ist schon so lange her. Und dieser Junge war damals 6 Jahre alt und hat unter Wahnsinns-Migräneanfällen gelitten. Und zwar Vollbild der Migräne für 3 bis 4 Mal in der Woche. Das war wirklich heftig. Und die Mama kannte mich, weil wir im gleichen Haus, sie hatte ihr Büro dort und ich meine Praxis. Sie wusste, dass ich solche merkwürdige Ernährungsmedizin mache, was damals ja keiner...
Fokus, Fokus.
Keiner gemacht hat, aber sie war Gott sei Dank, weil das so schlimm war mit ihrem Sohn, bei allen Fachärzten und hat alles abklären lassen und das war auch gut so, weil ich hätte das erstmal auch gemacht, weil sowas habe ich noch nicht erlebt, vorher nicht und nachher in der Vehemenz auch nicht. Und dann habe ich bei dem Jungen Blut abgenommen, habe einfach einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht. Und das war hochspannend, was rauskam. Also er hat auf jeden Fall eine Tiermilchunverträglichkeit gehabt, also nicht nur auf Kuhmilch, sondern auch auf Ziege und so weiter. Und dann haben wir zusammen gesprochen, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, wenn deine Oma, weil er war dann nach der Schule, ist er mal zu Oma gegangen oder wenn er überhaupt dann auch seinen Migräneanfall hatte, da lag er immer bei der Oma, wenn die dir zeigen, was du essen darfst, kannst du dir vorstellen, dass du dich darauf einlässt und dass du dann auf deine goldene Kugel verzichtest, weil das war immer seine Belohnung, diese Rocher oder wie die heißen, ja. Das war, hat er immer bekommen und dann hat er gesagt, das macht er. Und wir haben ganz toll mit ihm geredet, das war einfach unglaublich. Das ist ein ganz heller Junge damals gewesen, pfiffiger Junge. Und dann kam er 6 Wochen später, kamen sie wieder zu zweit und dann habe ich gesagt, sag mal, wie geht's dir denn? Da sagt er, du, weißt du was? Ich brauche nur noch ein Taschentuch am Tag. Und dann habe ich erstmal ganz kurz überlegt und habe gesagt, wie, was meinst du damit? Da sagt er, meine Mama hat mir immer für die Schule 12 Päckchen Taschen, Tempotaschentücher mitgegeben und die habe ich immer aufgebraucht und jetzt brauche ich nur noch eins und da ist es natürlich mir ist es sofort eingeleuchtet, weil was macht Milch? Es hat mein alter Hausarzt zu mir immer gesagt, wenn du erkältet bist, darfst du natürlich keine Milch zu dir nehmen, weil Milch schleimt und dieser Junge hat tatsächlich keine Milch mehr zu sich genommen, hat dadurch auch keinen Schnupfen mehr gehabt. Und dann habe ich so nebenbei gefragt und habe gesagt, was ist denn mit deinem ganz schlimmen Aua in deinem Kopf immer? Und dann guckt er mich an und sagt, habe ich nicht mehr gehabt. Und dann war das wirklich in dem Moment weg. Und warum ich genau diese Geschichte erzähle, ist, weil es ist schon so lange her und dieser Junge hat seitdem keine Migräne mehr. Es ist jetzt ein erwachsener Mann und er hat immer keine Migräne. Er bekommt dann Kopfschmerzen, wenn er heute mal eine Pizza isst oder mehr als eine Pizza isst oder ziemlich zulangt wieder bei seinen Lieblingskugeln, aber keine Migräne mehr. Und das erzählt mir auch seine Mutter jedes Mal, weil ich jedes Mal frage ich sie, wie sieht's denn jetzt aus? Und sie sagt, genau das war's gewesen. Und manchmal sind die Lösungen für Gesundheit so einfach, ja. Deswegen erzähle ich es euch. Und wenn ihr vielleicht auch Probleme mit der Haut habt, versucht's doch. Und da würde ich es ein bisschen anders machen als Mira, weil Mira sagt, so ein bisschen was geht ja immer. Aber wenn ihr wirklich Symptome habt, dann lasst doch einfach mal die Tiermilchprodukte tatsächlich für 4 bis 6 Wochen weg. Und dann werdet ihr wirklich sehen, wie es euch ohne geht. Weil auch da heißt es wieder, probieren geht über studieren. Tja.
Ja, das regt zum Probieren an, würde ich sagen.
Was gibt's zu essen?
Direkt mal im Buch nachschauen. Genau. Was wir heute Abend machen.
Ja, aber es gibt auch, also es ist ja schon manchmal so ein bisschen schwierig, weil ganz viele geben ihren Kindern Käsebrot mit in die Schule zum Essen. Es gibt einen wirklich, finde ich, guten Ersatzkäse auf Mandelmilchbasis. Ich darf, glaube ich, hier nicht sagen, wie der heißt.
Der ist aber nicht bio, habe ich gehört. Ja,
er ist nicht bio, aber er ist trotzdem recht gut und hat ganz wenig E-Stoffe drin. Bio deswegen nicht. Ich kenne diese Firma, weil diese Mandeln, die sie nehmen, seien angeblich bio, aber nicht zertifiziert, weil es sonst zu teuer ist und sonst sich ja das keiner oder ganz wenige nur leisten könnten. Ja, aber er schmeckt richtig gut. Also wir haben ihn hier auch und wir haben ihn einfach schon auf dem Frühstückstisch gehabt. Und die, die das nicht wussten, haben nicht mitgekriegt, dass es gar kein Käse ist, sondern ein Käse aus Mandelmilch.
Ja, ich glaube, es gibt immer mehr gute Alternativen und der Trend ist dementsprechend, glaube ich, auch gesetzt, dass da einfach eine Nachfrage besteht und ich glaube auch, dass sich da einiges tun wird, auch in der nächsten Zeit an richtig guten Käsealternativen oder auch überhaupt Milchprodukten, Milchproduktalternativen und ich bin da ganz zuversichtlich, das ist auch immer eine Frage des Geschmacks. Mir zum Beispiel schmeckt dieser Käse jetzt nicht so gut. Aber ja, es ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Es ist immer alles eine Geschmackssache. Ich bin einfach nur ein Freund vom Ausprobieren. Also seid auch einfach mal mutig, probiert was aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, Ja, war super schön, dass wir heute so gemeinsam geplaudert haben und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich würde auch gerne noch unseren Instagram-Kanal einmal an dieser Stelle erwähnen, weil Samira, Petra und ich, wir haben ein gemeinsames Projekt, das heißt FAYO und steht für Food Awareness Yoga Om. Und unter FAYO bilden wir auch aus in diesen Bereichen in Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit und wir haben einen wunderschönen Instagram-Kanal, der heißt @fayo_official. Dort findet ihr zum heutigen Podcast zum Thema Kuhmilch auch einen Post, unter dem ihr uns sehr gerne Fragen stellen könnt oder vielleicht sogar ein Feedback dalassen könnt, wie ihr das Ganze findet. Was sind vielleicht eure Lieblingsprodukte? Habt ihr vielleicht einen Tipp für uns, was wir mal ausprobieren sollten? Ja, und es wäre schön, wenn wir einfach weiter kommunizieren können und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und dass ihr euch Zeit nehmt für diese gesundheitsbringenden Themen. Und ja, es ist wirklich ein absoluter Herzenswunsch und es macht total viel Spaß, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Vielen Dank auch an Samira und Petra an meiner Seite, die einfach eine Wahnsinnsbereicherung sind für ein gesundes und glückliches Leben.
Ja, du Süße, du ja, du natürlich auch. Also ich denke, dass wir zu dritt ganz gut sind. Und wenn ihr alle noch dabei seid, dann wird es bestimmt richtig groß. Und ich kann euch nur sagen, Gesundheit ist so einfach und Gesundheit soll dein Lifestyle sein. Das ist einfach so schön, weil es gibt einfach nichts Schöneres als Gesundheit. Und das egal in welchem Alter. Also es lohnt sich anzufangen, wenn du ganz jung bist und auch wenn du schon ein wenig älter bist. Also zu jeder Zeit ist es ganz wurscht, weil euer innerer Arzt, also ihr selbst, ihr werdet einfach ganz viel davon profitieren und deswegen müsst ihr es einfach nur ausprobieren. Ja, und dazu haben wir euch hoffentlich ganz viel Lust gemacht. Ich freue mich auch, bis zum nächsten Mal und von meiner Seite, ich war Petra oder ich bin immer noch Petra. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal auch von mir. Danke, dass du zugehört hast und ich kann auch nur zum Probieren motivieren und ich freue mich einfach, wenn man eine neue Herausforderung auch annehmen kann, bevor man vielleicht irgendwie so einen kleinen inneren Kritiker in sich aufschreien hört oder diverse Widerstände hat, es einfach mal zu probieren, dem Ganzen eine Chance zu geben, nicht direkt gegen Veganismus zu sein oder was auch immer es für neue Trends gibt. Jeder Trend hat auch sein Gutes mit sich. Und ja, probiert es einfach aus, lasst euch drauf ein und berichtet uns von euren Erfahrungen. Und wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder. Macht's gut.
Tschüss. Ciao. Ciao.